Ich selbst spreche über andere Ursachen der Hepatitis. Und zwar habe ich da ein bisschen zusammengefasst. Sie haben schon gehört, dass die Ernährung, vor allem in den USA, der wichtigste Faktor ist, warum jemand erhöhte Leberwerte hat. Aber es gibt auch autoimmune Patienten, die oft in der Praxis als irgendwas anderes laufen. Deswegen habe ich das ein bisschen mit abgedatet. Das heißt, es gibt im Prinzip interessanterweise, wie bei fast allen Autoimmunerkrankungen, bei Frauen häufiger Leberkrankheiten, die durch Autoimmunität entstehen. Der große Vorteil dieser Leberkrankheiten ist, dass sie auf Therapie ansprechen. Und zwar auf billige Therapie. Das Imurec zum Beispiel, ein altes Medikament, das immer noch funktioniert, ja, nach vielen, vielen Jahren. Also die Hepatozyten, die Autoimmunhepatitis, die Cholangiozyten, die primabiliäre Zirrhose, sklerosierende Cholangitis und diese verschiedenen Overlap-Syndrome. Das ist ein bisschen kompliziert, es ist auch nicht immer ganz konsistent. Es gibt aber Leitautoantikörper, die Sie in der Praxis messen. Sie alle wissen das, das sind die antinuklearen Antikörper, die Mitochondrien-Antikörper oder M2-Antikörper, Subgruppe, oder die ANCA. Diese drei sind sozusagen die Leitsterne der Autoimmunhepatitis. Hepatologie, Serologie. Ja, es kommt noch ein bisschen genauer. Das Konzept kommt aus den 1950er Jahren, wo es also einigen Hepatologen aufgefallen ist, dass junge Frauen leberkrank werden, aus scheinbar unbekannter Ursache. Damals hieß das noch lupoide Hepatitis, weil sie mit dem Lupus Gemeinsamkeiten haben, wie zum Beispiel dieses Lupuszellphänomen. Und dass diese Frauen auch andere Störungen haben, interessanterweise offensichtlich auch endokrine Störungen, antinukleare Antikörper, oder einige auch glatte Muskelzellenantikörper, die sehr typisch sind für diese Erkrankung. Und hier sehen Sie einige Bilder mit der indirekten Immunfluoreszenz, wo also in Nierengewebe, hier zum Beispiel oder in Gefäßgewebe, eine Anfärbung erfolgt. Hier sehen Sie es noch genauer nach der Art dieser Anfärbung. Also hier werden überall Antikörper der Patienten über ein meistens aus dem Tierreich stammendes Präparat geschichtet und dann mit Anti-Antikörper dargestellt und mit Immunfluoreszenz leuchten die auf. Nach dieser Art unterscheiden wir unterschiedliche Subgruppen. Das ist für Sie wahrscheinlich nicht so spannend. Jedenfalls die HepG2-Zellen und die ELISA-Tests, die sind nicht genau genug für unsere Zwecke. Also Sie brauchen ein Referenzlabor, wo also relativ konsistente Ergebnisse herauskommen. Ja, es gibt auch unspezifisch die antinuklearen Antikörper, sind vor allem bei Frauen häufiger positiv, ca. 13% der Bevölkerung haben diese Antikörper. Je höher aber dieser Level ist, desto wahrscheinlicher ist, dass doch eine immunologische Erkrankung zugrunde liegt, sei es jetzt ein Lupus oder eine Autoimmunhepatitis eben. Das heißt, Sie brauchen diese Autoantikörper, um die Diagnose abzusichern. Wenn Sie eine lebenslange Immunsuppression oder eine jahrelange Immunsuppression einleiten, brauchen Sie aber natürlich mehr. Wie gesagt, 13% sind negativ. Das heißt, das ist eine der Erkrankungen, wo wir immer noch Leberbiopsien benötigen, um die Diagnose abzusichern. Was für viele Patienten mit Internetversorgung nicht ganz logisch ist, oft, warum brauche ich das? Wir sagen halt, weil was passieren kann, auch wenn die Therapie relativ sicher ist. Also die drei Gruppen, die ich Ihnen schon genannt habe, wenn die negativ sind, dann gibt es noch Subgruppen, aber da ist der Patient meistens eh schon in einer Spezialambulanz. Zusätzlich kann man andere Antikörper auch anschauen. Tatsache ist, es gibt zwei Typen. Ich zeige nur Histologie. Typischerweise ist die Grenzplatte etwas angeknabbert. Das nennt man auch Interface-Hepatitis. Es sind in den Portalfeldern sehr viele Lymphozyten zu sehen. Das ist ja ein Immunaktivierungsprozess. Und die Therapie mit Azathioprin bremst diese Lymphozyten ein bisschen aus. Die Rosettenbildung gilt als typisches histologisches Kriterium, aber auch bei den schweren Fällen Nekrosen um die zentrale Lebervene. Das sind also mit Sauerstoff am schlechtesten versorgten Leberzellen. Sieht man eh ganz gut. Und Sie sehen hier die Zentralvene. Hier sind die Hepatozyten nekrotisch und es kommt ebenfalls zu einem dichten entzündlichen Infiltrat. Auch das ist ein Zeichen einer schweren Autoimmunhepatitis. Ja, es gibt, wie schon angedeutet, mehrere Formen. Früher gab es drei, heute gibt es noch zwei Formen. Der einzige wichtige Unterschied für Sie ist, Typ 1 ist viel häufiger, ist viel einfacher zu behandeln und kommt ab und zu auch mal in der Praxis vor. Ja? Die sind gekennzeichnet durch die glatten Muskelantizellen, Antikörper, also SMA, und die antinuklearen Antikörper. Wie gesagt, die Labors sollten also eine gewisse Spezialisierung drauf haben. Während gibt es zwei Altersgipfel, während bei Typ 2 das vorwiegend junge Frauen oder Mädchen sind, die teilweise schon im Adoleszenzalter transplantiert werden müssen, weil die Erkrankung sehr schlecht anspricht und progressiv verläuft. Wenn man wissen will, ist es eine Autoimmunhepatitis oder nicht, und hier gibt es interessanterweise auch einen gewissen Overlap mit Viruserkrankungen, vor allem EBV-Virus, aber auch Hepatitis A-Virus, CMV-Virus. Viruserkrankungen haben offensichtlich das Potenzial, diese Autoimmunität anzustoßen. Es werden also offensichtlich nach diesem Molecular Mimicry-System während der Virushepatitis, das sind nicht die klassischen Viren, werden Antigene dem Immunsystem präsentiert. In einer Rekonsiderationsphase des Immunsystems kommt es dann zur Attacke, die Sie bremsen müssen, medikamentös, oder die wir gemeinsam bremsen. Und Sie sehen hier eben die ANA, je höher sie sind, desto wahrscheinlicher ist es hier, die gehen hier nicht in die Punktescore ein. LKM natürlich, Liver Kidney Microsomes relativ deutlich. IgG ist insgesamt erhöht, also die Gesamt-IgG sind erhöht. Das kann aber auch bei Leberzirrhose vorkommen. Das heißt, wenn ein Patient eine Leberzirrhose hat, ist es auch Usus, dass der hohe IgGs hat, weil die nicht abgebaut werden im retikuloendothelialen System. Aber hier geht das in den Punktescore hinein und hier brauchen Sie einen vergleichbaren histologischen Befund, also Interface-Hepatitis, perizentrale Nekrosen oder andere Rosettenbildung und so weiter, typische histologische Zeichen und eben den Ausschluss von Virus und von Alkohol, dann können Sie auch hier mit einem Punktescore die Diagnose stellen. Wie wird es behandelt? Immer noch relativ einfach, relativ konventionell. Es sprechen über 90% auf Cortison an. Eines der großen Probleme ist, dass Cortison ein so gutes und so billiges Medikament ist, dass es die Leute einfach nicht glauben können. Also es ist beschämend fast für unsere Bildungspolitik, dass die Leute Angst vor Cortison haben. Und man kann einem Patienten fast nichts Schlimmeres sagen, also schlimmer als Chemotherapie ist, ich gebe Ihnen jetzt Cortison. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie das auch so sehen. Aber Cortison ist unglaublich billig. Wenn das jetzt neu entwickelt würde mit diesen ganzen Shareholdern, würde das tausende Euro kosten und ist wirksam. Sie müssen nur am Anfang daran denken, wie intensiv müssen Sie behandeln, wie schwer krank ist der Patient. Es gibt sehr selten auch fulminante Formen, die progressiv sind oder Leute, die bereits eine Leberzirrhose haben. Und wir haben leider auch Patientinnen verloren, die unter Therapie progressiv waren oder die Therapie vielleicht mit ein Faktor darstellt. Darauf komme ich noch. Das heißt, Sie fangen mit einer 1,5 Tabletten Prednisolon an, große 25 Milligramm Tabletten, und versuchen das über die nächsten Monate bis zum Absinken der Transaminasen zu belassen. Wenn die Patientin oder der Patient anspricht, reduzieren Sie es. Und dann gibt es zwei Strategien. Entweder fangen Sie gleich von Anfang an, es ist seit dem New England 1995, glaube ich, publiziert, mit Azathioprin, nicht eine hohe Dosis, sondern 1 bis 2 Milligramm pro Kilogramm. Und dann gehen Sie gleich mit dem Cortison hinunter. Oder Sie fangen sekundär mit dem Azathioprin an, wenn das Prednisolon nicht ausreicht. Beim Azathioprin muss man allerdings wissen, dass ca. ein Drittel der Patienten das nicht verträgt. Das ist leider so. Es ist nicht immer dosisabhängig. Es gibt also Bauchschmerzen, Pankreatitis, Zytopenie und so weiter. Es gibt aber auch schwerere Nebenwirkungen, die im langfristigen Verlauf die Leber schädigen können, die fast unbekannt sind. Das ist die NRH, die noduläre regenerative Hyperplasie. Da kommt es zu einer portalen Hypertension und zu einer Progression des klinischen Bildes, der aber eigentlich auf die Therapie zurückzuführen ist. Das heißt, ein mit Azathioprin behandelter Patient oder Patientin sollte immer evaluiert werden, ob es nicht zu diesem Problem kommt. Auch hier brauchen wir eine Biopsie, um das nachzuweisen, und dann muss das Medikament lebenslang vermieden werden. Die Prognose ist trotzdem nicht schlecht. Das sind oft gut genährte Patienten ohne Aszites, die plötzlich eine Varizenblutung entwickeln. Ja? Kann man sehr gut behandeln. Ja, wie lange behandeln wird auch oft diskutiert, also in der Regel 4 Jahre, wenn der Patient gut anspricht, oft auch länger. Es gibt Alternativen, das Budesonid, das dürfen Sie nur dann nicht geben, wenn eine Leberzirrhose besteht, weil dann dieser hohe First-Pass-Effekt, die Inaktivierung in der Leber, vermieden wird, sondern da wird es systemisch wirksam. Und das Tacrolimus, ein aus dem Transplantbereich kommendes, sehr, sehr potentes Immunsuppressivum, wo Sie mit niedrigen Spiegeln, meistens kombiniert mit Cortison, ebenfalls einen sehr, sehr guten Therapie-Response erreichen. Wenn die Transaminasen zurückgehen und der Patient stabil ist, brauchen Sie nicht rebiopsieren, um die Therapie nachzuweisen. Wenn es aber Probleme gibt, bleibt einem oft nichts erspart. Hier ist ein Overlap zu sehen. Hier sind die Gallenwege vor allem mit Lymphozyten infiltriert, aber es ist nicht das typische Bild einer PBC. Und hier ist es histologisch eher wie eine Autoimmunhepatitis, wird auch so behandelt, aber zusätzlich geben Sie Ursodesoxycholsäure. Auch hier ist es ähnlich wie beim Sorafenib schon seit vielen Jahren keine Dynamik da. Es gibt jetzt also ein Nachfolgepräparat, das NOA, Desoxycholsäure. Aber ob das dann genauso wirken wird, wissen wir nicht. Was macht es? Wir wissen, die Leberwerte werden besser. Ja? Es ist meistens so, bessere Leberwerte heißt bessere Leber. Man braucht nur riesengroße Studien und lange Beobachtungszeiträume. Die gibt es nicht immer. Aber ein Patient mit besseren Leberwerten ist in der Regel auch besser. Und dann gibt es noch eine Variante, die Autoimmunkolangiopathie. Hier sehen Sie noch hier die Prozentzahlen, wie häufig es zu Overlap kommt. Aus Zeitgründen möchte ich da nicht drauf eingehen, aber ein paar Prozent der Patientinnen haben beides und werden auch je nach klinischer Manifestation von beiden behandelt. Zur PBC, das ist üblicherweise eine Krankheit von Frauen, ich würde sagen 80%. Es gibt aber auch Männer natürlich damit. Und hier kommt es schon lange vor klinischer Manifestationen der Zirrhose zu Sekundärproblemen. Osteoporose ist typischerweise vorhanden. Juckreiz ist vorhanden, eine hochgradige Muskelschwäche. Diese Patientinnen sind überraschenderweise sehr müde. Es wurde untersucht, die haben so schwache Muskeln, das macht sie müde. Und sie haben einen Vitamin-D-Mangel. Und ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben vor ein paar Wochen, wenn Schwangere Vitamin D schlucken, haben ihre Babys mehr Muskeln. Ja, das dürfte ein ähnlicher Faktor sein. Also die schlechte Aufnahme des Vitamin Ds, beziehungsweise die von den Hautärzten empfohlene Vermeidung des Sonnenlichts, trägt dazu bei, einen Vitamin D-Mangel zu entwickeln. Das kann einerseits die Autoimmunität begünstigen und andererseits diese Osteoporose begünstigen. Das heißt, diese Patientinnen sollten ebenfalls mit Vitamin D behandelt werden, neben der Ursache der Desoxycholsäure. Und wenn es ein Stadium 4 gibt, dann halt eine Lebertransplantation, beziehungsweise all das, was Sie schon gehört haben, wie man Leberzirrhose therapiert. Aber das Ziel ist auch hier, die Progression zu vermeiden. Wenn die Leberwerte besser werden, also hier weniger die Transaminasen, sondern die Marker des Cholestaseschadens, alkalische Phosphatase, Gamma-GT, dann geht es den Patienten besser. Sehr selten in der Praxis ist die PSC. Das ist eine Erkrankung, die kommt bei Colitis ulcerosa etwas häufiger vor, aber auch bei Morbus Crohn. Oft ist es ja für uns selber nicht ganz möglich zu unterscheiden. Das nennt man dann Indeterminate Colitis. Aber es ist eher die Dickdarm-Variante und interessanterweise eher rechts gelegene Colitis als links, die also mit dieser Cholangitis einhergeht. Hier dürften auch die Gallensäuren mitverantwortlich sein, weil Gallensäuren aus einer gesunden Leber verhindern eine Darmschädigung. Und die haben wahrscheinlich beides, eine Störung der Gallensekretion und die Darmproblematik, die durch Endotoxineinschwemmung die Leber schädigt. Wenn das nur auf die kleinen Gänge beschränkt ist, ist das eine gute Prognose. Wenn die großen Gänge mit Strikturen und Stenosen verengt werden und der Patient ikterisch wird, ist das leider ungünstig, weil es kann auch ein Cholangiokarzinom entstehen und das ist sehr, sehr schwierig, das nachzuweisen. Also hier brauchen Sie eine engmaschige Überwachung der Therapie, Ursodesoxycholsäure und möglicherweise auch eine Immunsuppression und möglicherweise auch eine bessere Therapie der Grundkrankheit der entzündlichen Darmerkrankung. Es ist sehr schwierig, diesen Patienten TNF-Blocker zu geben, wenn sie eine Leberzirrhose haben. Ist das sicherlich eine relative oder absolute Kontraindikation? Und viele Patienten, vor allem im Norden Europas, müssen transplantiert werden mit jungen Jahren, weil die Leber schon ruiniert ist. Zunehmend ebenfalls wie früher nicht vorhanden, wie das HCC zum Beispiel, weil die Patienten schon vorher an der Blutung verstarben, sind jetzt Leberkrankheiten, die durch die Intensivmedizin unter Anführungszeichen erst möglich gemacht wurden. Also Patienten, die Wochen und Monate lang auf Intensivstationen liegen und einen Leberschaden erleiden. Die sind meistens ikterisch auf der Intensivstation und während dieser Zeit kommt es zu einer Zerstörung der Gallenwege, die so extrem sein kann wie auf dem Bild hier. Man nennt das auch Vanishing Bile Duct, also es gibt hier keine Gallenwege mehr. Der Patient hat natürlich einen Ikterus. Wenn er gesund genug ist, das ist meistens nicht der Fall, kann man diesen Patienten auch für eine Transplantation evaluieren, da muss man ziemlich Gas geben und die Chirurgen überzeugen, den Patienten zu transplantieren. Der ist oft nicht gesund, hat Infektionen in diesen zerstörten Gallenwegen drinnen, gibt es jede Menge Möglichkeit, dass Pilze, Enterokokken, MRSA und so weiter wachsen und trotzdem wird der Patient besser nach der Transplantation, weil die infizierte Leber wegfällt. Das ist fast immer so. Ja? Und es gibt aber Leute, die haben eine entzündliche Komponente und die kann man eventuell endoskopisch behandeln. Hier sehen Sie einen Patienten, der nach einer Bypass-Operation im Mai 2007 ewig auf der Intensivstation gelegen ist und hier ein dilatiertes Gallenwegsystem hat. Rechts sieht man keine Gallenwege mehr. Und hier sehen Sie, was hier bei der ersten ERCP geborgen werden kann. Das ist ein proteinhaltiger Cast, so nennen wir das, also ein Zylinder, der die Galle komplett verstopft. Und hier ist es notorisch so, dass die Bildgebung das nicht darstellen kann. Das ist fast gleich dicht wie die Leber. Das sieht man also in der CT und im MR nicht gut, im Ultraschall auch nicht. Und hier 1,5 Jahre später noch einmal das Gleiche. Ja? Inzwischen geht es dem Patienten aber sehr gut. Er schluckt sein Ursofalk. Vorübergehend hat er auch Cortison bekommen. Also das kann man überleben, man muss es halt kennen. Es gibt aber progressive Fälle, die wir verlieren. Inzwischen haben wir 9 Patienten mit Budesonid behandelt. Und Sie sehen hier, bei einigen Patienten hat es tatsächlich eine Verbesserung gebracht. Es ist klar, der entzündliche Schaden, der die Gallenwege zerstört, wenn der mit Cortison gestoppt wird, mit einer anderen Therapie, die der Patient auch noch braucht, Antibiotika, kardiale Stabilisierung, dann kann der Patient auch ohne Transplantation das überleben. Das ist deswegen wichtig, weil viele Patienten nicht mehr in einem transplantationsfähigen Alter sind. Aber auch hier ist Nihilismus nicht angezeigt. Eine neue Erkrankungsgruppe sind IgG4-positive Erkrankungen. Ja? Die meisten werden nicht sehr viel davon gehört haben. Erst 1989 ist die Autoimmunpankreatitis beschrieben worden. Ebenfalls eine ganz seltene Autoimmunerkrankung, wo Männer häufiger betroffen sind wie die PSC. Und hier gibt es einen gewissen Overlap, ja, mit anderen Erkrankungen, die ja noch einen eigenen Namen haben, die aber jetzt zunehmend erkannt werden als IgG4 assoziiert. Ich kann nur sagen, wenn Sie den Verdacht haben, dass eine dieser Krankheiten eine Rolle spielt, auch das IgG4 zu kontrollieren. Interessanterweise sprechen diese Patienten ebenfalls sehr gut auf Cortison an. Ja, da können die Gallenwege betroffen sein, eine Hepatitis eher selten, aber die Kombination einer Pankreaserkrankung, unklare Ursache, die schmerzhaft sein kann, mit Leberwerten sollte Sie daran denken lassen. Aber es gibt eine Unzahl von Erkrankungen, hier haben wir noch eine Lernphase. Ohne jetzt meinen Freund Otto Lesch vorzugreifen, Alkohol aus hepatologischer Sicht ist natürlich in Österreich ein großes Thema, auch wenn es in den Statistiken nicht so eindeutig da ist. Es ist ja so, wenn Sie zum Beispiel einen Patienten mit einer Zusatzversicherung behandeln und der hat eine alkoholische Erkrankung, sagt Ihnen die Versicherung, das ist selbstverschuldet, das ist keine Krankheit. Ja? Heute wissen wir, das stimmt nicht ganz. Ja? Es gibt das genetische Risiko und es bekommt maximal jeder 10. Patient, der viel Alkohol trinkt, auch tatsächlich die Leberzirrhose. Das heißt, es gibt genetische Faktoren, die familiär natürlich vererbt werden, also Vater, Mutter hat auch schon Leberzirrhose gehabt. Und eines dieser Faktoren ist diese PNPLA3-Mutation, die ursprünglich für die Fettleberhepatitis ohne Alkohol beschrieben wurde, aber inzwischen für viele Leberkrankheiten als Progressionsfaktor bekannt ist. Was wir nicht wissen, wenn man dieses Gen behandelt oder die Polymorphismen moduliert, ob das dann die Krankheit verhindern kann. Wir wissen jedenfalls, mit diesen Isotypen GG hat der Patient ein höheres Risiko, eine Zirrhose zu entwickeln. Und Frauen sind bekanntermaßen häufiger durch Alkohol geschädigt als Männer. Männer halten etwas mehr aus, bauen mehr ab im Magen. Das inflammatorische Risiko wird sicherlich über den Darm mitdefiniert. Wenn Sie gewisse Krankheiten haben, wie eine chronische Hepatitis C, ist der Alkohol besonders gefährlich. Und dann gibt es modulierende Faktoren. Das Rauchen wird oft nicht gewusst, aber Rauchen ist ein Faktor für eine Zirrhoseprogression. Ganz, ganz klar. Auch unterernährte Patienten, und das erklärt ja viele Obdachlose leider, die unterernährt sind und Alkohol trinken, haben eine sehr rasch progrediente Lebererkrankung. Aber auch andere Krankheiten spielen hier eine Rolle. Ja, die alkoholische Hepatitis, der Patient kommt meistens gelb ins Spital, hat hohe Transaminasen, Gamma-GT geht also wie ein Uhrwerk hinunter, je länger er da ist, aber es gibt auch cholestatische Verläufe, ist eben die häufigste Ursache und über diese Schübe der Hepatitis definiert sich die Zirrhose. Das heißt, der Patient ist ursprünglich nicht leberkrank, bekommt plötzlich einen inflammatorischen Schub, wird gelb, liegt 10 Wochen im Spital und nach 2-3 Mal hat er eine Leberzirrhose. Interessanterweise sind das oft Patienten, die gerade aufgehört haben zum Trinken, besonders viel weiter rauchen. Und die haben eben also durch die immunsuppressive Wirkung des Alkohols dann einen gegenteiligen Effekt, einen Entzündungsschub. Ja? Das heißt, was machen wir mit denen? Wir versuchen ihnen, die Entzündung ein bisschen zu kappen. Ja? Ja, Pathophysiologie aus Zeitgründen überspringen wir. Hier sehen Sie auch noch die Rolle dieser PNPLA3-Mutation. Das heißt, die Patienten kommen mit einem entzündlichen Habitus daher. Sie haben Fieber, die Gefäße sind weit, es rauscht über dem Herz. Ja? Das ist eine hyperdynamische Zirkulation. Ich war mal in England, da ist ein amerikanischer Professor gekommen, hat mit dem Stethoskop die Leber auskultiert und hat gesagt, er hört es rauschen. Habe ich auch gehört, also diese starke Durchblutung der Leber ist ja auch teilweise wie bei einer akuten Thyreoiditis zu hören, ist aber jetzt nicht etabliert als Diagnosekriterium. Die Leber ist riesengroß, ist fett. Wenn man biopsiert, kann es sein, dass der Zylinder am Formalin schwimmt und nicht untergeht, wie er das normalerweise tut. Und die Patienten kriegen aufgrund der geschwollenen Leber nichts in den Magen, ja? Erbrechen teilweise. Und histologisch haben sie also auch vom Österreicher Denk mit beschrieben, das alkoholische Hyalin, riesengroße Mitochondrien, das ist sicherlich eine Mitochondrienerkrankung und die Inflammation, die hier nicht so deutlich ist, aber die Invasion der Granulozyten. Und Sie können mit verschiedenen Formeln berechnen, wie gefährlich die Erkrankung ist. Aus Zeitgründen überspringe ich die Details hier, aber es gibt ja in Glasgow nicht nur den Coma-Score, sondern auch den Alkohol-Score, also scheint wahrscheinlich beides häufig vorzukommen. Lille-Modell ist jetzt rezenter, also man schaut an, wie der Patient anspricht und berechnet dann die Prognose. Das können Sie auch im Internet machen, über diese Homepage. Einfach Lille-Score eingeben und dann können Sie das eingeben und sagen, ob der Patient weiter profitiert oder nicht. Das Geheimnis ist, die Gesunden profitieren nicht, die Kranken schon. So soll es ja sein. Wenn jemand gesund genug ist, braucht er keine Therapie. Wenn er schwer krank ist, braucht er Therapie. Ja? Man nennt das auch Regression to the Mean. Je weiter ich weg bin von der Norm, desto besser kann ich durch die Therapie werden. Ja, das ist in Österreich eine sehr emotionale Frage. Transplantation. Unter Professor Markreiter wurde auch in Innsbruck bei einigen Patienten mehr oder weniger ein Auge zugedrückt. Die mussten nicht 6 Monate nüchtern bleiben, weil dann wären sie ja schon gestorben. Und die hat man gleich transplantiert. Und siehe da, die haben eine sehr gute Prognose. Auch in New England ist das publiziert. Aber aufgrund unserer Verfasstheit ist es derzeit nicht möglich, Patienten mit akuter Alkoholhepatitis einer Transplantation zuzuführen, weil alle sagen, er trinkt ja dann das neue Organ ins Grab. Stimmt aber nicht, weil vielleicht hat er gar nicht diese Mutation und die Alkoholschäden sind gar nicht so schlimm. Steroide sind nicht in allen Studien wirksam. Das hängt damit zusammen, dass man die schwersten Patienten behandeln muss. Nicht alle zeigen wirklich einen Survival Benefit, aber Sie sehen hier, die Zahlen sind fast alle einstellig, können also im EBM-Bereich eher zur Marginalie. Was kann man noch machen? Antioxidantien geben, haben bisher nichts geholfen. Sie sehen hier rechts, ich hoffe, Sie sehen das, ich sehe es auf meinem Schirm gar nicht, Patienten, die auch ein N-Acetylcystein, also Eromuk und so weiter bekommen haben und das Cortison, haben eine längere Überlebensdauer, nicht signifikant, als die Patienten, die nur das Cortison bekommen haben. Es gibt also aus der King's College Gruppe kommend die Indikation, da es zu geben bei allen Leberschäden. Vor allem, wenn der Patient schlecht ernährt ist, Alkoholiker sind schlecht ernährt. TNF-Blocker machen die Leber gesund, aber der Patient stirbt an der Sepsis. Pentoxifilin, relativ schwach wirksam, gilt auch als TNF-Antagonist. Und Steroide, wie gesagt, in Kombination besonders wichtig. Viele Leberwerterhöhungen in der Praxis sind Steatose und Medikamente. Ja, also das ist das Erste, woran Sie denken. Natürlich denken Sie an die Hepatitis C, aber die ist ja nicht so häufig. Und je mehr ältere Menschen mit mehr Tabletten unterwegs sind, desto häufiger kommt das vor. Gott sei Dank oder erfreulicherweise nicht immer letal und nicht immer zur Lebertransplantation anlassgebend. Es gibt jetzt die obligaten Toxine, typischerweise das Paracetamol, also das Mexalen. Wenn jemand Alkohol trinkt, sind die Enzyme induziert, dann genügen 2,5 Gramm, also 5 Tabletten, damit der Patient ein akutes Leberversagen entwickelt und stirbt oder transplantiert wird. Normalerweise sind es ja 10 bis 20 Tabletten die toxische Dosis. Ja? Als Beispiel nur, ja? Knollenblätterpilz fällt mir auch ein, ist kein Medikament. Aber viel, viel häufiger ist eine fakultative Leberschädigung. Das sind Patienten, die viele Medikamente haben, die älter sind, wo also der Stoffwechsel der Medikamente gestört ist, wo eine möglicherweise latente Autoimmunität besteht. Und hier kann man also nicht immer eine Reexposition durchführen, um das zu beweisen, sondern muss auf Verdacht hin Medikamente absetzen. Und interessanterweise ist es, die haben auch Entzündungszeichen. Viele Patienten sprechen auf Steroide gut an, vor allem wenn sie hohe Transaminasen haben und alles andere ausgeschlossen ist, würde ich einen Steroidversuch das Wort reden. Hier sind teilweise letale Hepatitiden beschrieben. Ich kann die Liste jetzt nicht ganz vorlesen. Aber interessanterweise ist, je mehr Milligramm ein Patient nimmt, desto wahrscheinlicher ist es, dass er eine schwere Leberreaktion hat. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwelche Tabletten haben, hochpotent und weniger potent, sprich Inderal versus Carvedilol, ist es zum Beispiel so, dass die niedrige Dosis meistens weniger hepatotoxisch ist. Es gibt einige wenige, die machen Leberwerte, machen nie krank. Das ist zum Beispiel Claritromycin. Das macht der Cholestase, das ist aber meines Wissens noch niemand daran verstorben. Nicht vom Long QT, daran sind Leute verstorben. Wenn Sie es genau wissen wollen, es gibt von der amerikanischen Gesundheitsbehörde das Livertox, da können Sie alles anschauen, tausende Medikamente, tausende Kräuter, Öle, alles was Patienten so schlucken, können Sie hier eingeben, auch kombinieren, eine echte Ressource. Ich kann aus Zeitgründen das jetzt nicht weiter bearbeiten. Ganz kurz, eine Hepatitis kann ja nicht nur durch ein Virus ausgelöst sein, auch Hämokomatose, das vor allem bei Frauen oft übersehen wird, wenn man sagt, die Frau kann das ja gar nicht haben, aber es gibt es. Hier ist es halt wichtig, das Gesamtbild zu sehen. Ja? Gelenkschmerzen, Bauchschmerzen sind recht unbekannt. Es kommt zu Infektionen im Bauchraum mit intrazellulären Bakterien, weil Eisen ein Wachstumsfaktor für diese Bakterien darstellt. Natürlich kommt es zur Leberzirrhose, zur Pankreasatrophie, Pankreasfibrose, Haarausfall, Schwindel. Es kann auch das Herz betroffen werden, eine schwere CMB entstehen und in der Regel ein hohes Risiko eines HCCs aufgrund des hohen oxidativen Stress. Wie diagnostizieren Sie das? Die Transferinsättigung muss hoch sein, über 60% bei den Männern, über 50% bei den Frauen. Da gibt es postmenopausal einen Schub sozusagen. Das Ferritin sollte auch sehr hoch sein, nicht bei infizierten Patienten, nicht bei Patienten mit einem massiven Alkoholproblem oder bei Diabetikern, da muss man das vorsichtiger bewerten. Und man kann eine Genetik machen, allerdings gibt es eine sehr schlechte Penetranz der Genetik, weil offensichtlich Umweltfaktoren und andere Gene bei dieser polygenen Erkrankung wichtig sind. Und biopsieren, wenn man die Therapie einleitet, sollte man biopsieren. Wenn der Patient eine schwere Zirrhose hat, kann man das nicht. Die Therapie besteht darin, dass Sie jede Woche Aderlässe durchführen oder durchführen lassen. Der Patient darf leider nicht als Blutspender gehen, es sei denn, er verstellt sich. Ja. Und bis das Ferritin absinkt, ja, pro Konserve ca. 30 Mikrogramm pro Deziliter. Und präsymptomatisch ist gut, bevor die Leberzirrhose da ist. Ne? Junge Menschen kann man bis auf 8 oder 7 Hämoglobin absenken, bei Älteren soll man bei 9 ungefähr stehen bleiben und dann auf 2-wöchig gehen. Es kann auch sein, dass das Herz versagt, da muss man natürlich sehr aufpassen. Aber alle Chelatbildner haben sich bisher nicht in dem Ausmaß bewährt. Das Ferritin sinkt eben, wo Adalas. Es gibt aber noch eine Reihe von unbekannten Therapien, die man auch geben kann. Das ist grüner Tee, Kaffee trinken ist immer gut für alle Leberkrankheiten. Vitamin C zu vermeiden, viele schlucken das, ohne es dem Arzt zu sagen. Das alte Adalat dürfte auch über die Niere wirken. Und wenn der Patient eine Zirrhose hat, das Screening. Morbus Wilson, da gibt es also praktisch für jede Familie eine eigene Mutation. Professor Ferenc ist ja ein weltweiter Experte, auch hat eine Datenbank mit über 600 Patienten oder noch viel mehr, auch genetisch untersucht. Also es gibt keinen Gentest wie bei der Hämochromatose. Man muss einfach daran denken, es gibt den neurologischen und den hepatischen Wilson, Zeolplasmin, Kupfer sammeln, Leber biopsieren. Hier sehen Sie diesen Ring, der aber erst bei der Neuromanifestation auffällt. Und hier sehen Sie, wie es ausschaut. Je älter der Patient, desto wahrscheinlicher ist es. Also die späten Diagnosen sind schon mit 70 Jahren schon beschrieben. Therapie ist sehr einfach. Sie geben Chelatbildner. Es gibt also auch Studien dazu inzwischen, sehr große Studien. Penicillamin und Trientin entfernen das Kupfer aus dem Körper. Die Dosis wird langsam gesteigert. Zink, wenn der Patient starke Kupferüberladung hat, hilft nicht. Sie müssen also zuerst entkupfern. Aber dann für Leute, die das Penicillin nicht vertragen oder nicht wollen, die Haut wird ein bisschen schlaff damit, können Sie Zink auch einsetzen als Second Line, meiner Meinung nach nicht ausreichend. Und Diät natürlich. Was denken Sie bei einer Patientin? Hohe Leberwerte, komische Bauchbeschwerden. Ich weiß nicht, wie weit man es von hinten sieht. Hier ist so eine fast landkartenartige Zeichnung in Zwölffingerdarm. Was wäre eine Idee? Glutenenteropathie. Zöliakie, jawohl, sehr gut. Ja. Also Zöliakie als Mustersubstanz für Mustererkrankung, für gestörte Darmpermeabilität kann ebenfalls hohe Leberwerte machen. Also die Patientin hat sich unter Diät normalisiert. Das Bild in der Endoskopie braucht aber Jahre, bis sich das normalisiert. Man nennt das Scalloping, weil es ausschaut wie eine Jakobmuschel, die Einkerbung. Ja? Das ist ein typisches Bild im Duodenum. Ja, Antikörper und so weiter ist bekannt. Und ja, interessanterweise, auch hier sind Frauen häufiger betroffen. Gewisse Regionen sind noch häufiger betroffen. Aber die allgemeine Bewusstseinslage ist so, dass man das erkennt. Nur als Beispiel, wenn der Darm geschädigt ist, Alkohol schädigt den Darm, kann es zu Leberschäden kommen. Ich möchte das hier ein bisschen kurz halten aus Zeitgründen. NASH, also die neue Modekrankheit bzw. Umweltkrankheit, die Ernährung spielt eine Rolle, aber nicht so, wie die Patienten meinen, weil sie so viel ungesunde Sachen essen, sondern in erster Linie, weil sie so viel Zucker essen und Fruchtsäfte trinken. Ja, das müssen Sie den Patienten vermitteln. Es ist also nicht das Fett schuld, sondern es sind die Kohlenhydrate schuld. Und die Amerikaner haben in den 70er Jahren die komplette Softdrink-Industrie entwickelt, mit Maissirup, da ist 55% Fruchtzucker drin und in der gleichen Zeit ist die NASH entstanden. Erst beschrieben wurde sie aber schon in Österreich von Rokitansky in den 1840er Jahren, also nicht alkoholische Lebersteatose mit Fibrose und Zirrhose. Hier sehen Sie bei jungen Männern, je mehr Softdrinks die trinken, desto häufiger haben sie eine Fettleber. Ja, nicht das metabolische Syndrom ist schuld, sondern das metabolische Syndrom ist die Folge. Insulinresistenz, Inflammation, Endotoxin im Blut, alles das läuft über Fruchtzucker. Das heißt, wenn der Patient es schafft, den Fruchtzuckerkonsum, Eistee und so weiter zu reduzieren, haben sie gewonnen. Und es erklärt auch, warum Leute, die sehr viele Mischgetränke zu sich nehmen mit Fruchtzucker und Alkohol, schneller leberkrank werden. Ja, das ist natürlich für uns alle sehr schwierig, den Lebensstil zu verändern. Aber wie gesagt, die Bewegung macht eine Rolle. Sport wirkt auf die Mitochondrien. Sie haben gesehen, dass viele Krankheiten durch Mitochondrien propagiert werden. Ernährung, Kaffee erlauben, Apfelsaft verbieten. Das ist ein einfacher Schritt. Ja, führt zu großen Protesten der Patienten, weil sie 50 Jahre das Gegenteil gehört haben. Ist leider so. Ja, Gewicht, Kohlenhydrate raus. Adipositaschirurgie verbessert die NASH, aber die wenigsten Patienten brauchen es wirklich. Und das Hauptproblem noch einmal, zu viel Fructose, zu viel Glucose und Kohlenhydrate und zu viel Alkohol natürlich, womit ich ja schon beim nächsten Thema bin. Ganz zum Schluss, Hepatitis in der Schwangerschaft ist gefährlich, kann sehr gefährlich sein. In meiner Zeit am King's College habe ich gesehen, eine Patientin mit einem HELLP-Syndrom, wo die Leber innen, also in zwei Teile mehr oder weniger, mit einem Hämatom separiert zerrissen ist, die musste akut transplantiert werden, hat das überlebt. Also das ist ein dramatisches Krankheitsbild, wird durch die Entbindung bekanntermaßen besser. Auch die Schwangerschaftsfettleber wird besser. Bad Chiari, ein Lebervenenverschluss mit Aszites, Varizenblutung, kann man mit einem Tipps überbrücken in der Schwangerschaft. Man wird allerdings bestrahlt dabei. Die Hepatitis E kommt bei uns Gott sei Dank nicht vor, wenn dann bei Jägern, bei Leuten, die mit Tieren zu tun haben oder die rohe Wurst aus Schweinen essen. Da gibt es eine Wurst in Frankreich, die angeblich sehr gut schmeckt. Da kann man Hepatitis E bekommen, also fäko-oral. Herpes simplex Virus kann ebenfalls eine fatale Hepatitis machen in der Schwangerschaft und die Leberzirrhose, wenn sie vorher bestehend ist. Harmlos sind diese Ursachen. Also wenn ein Patient eine chronische B oder C hat, muss man nur peripatal darauf achten, vor allem bei der B. Hyperemesis kann Leberwerte machen oder die Schwangerschaftskolestase. Die sind meistens nicht progressiv. Und das nächste Thema, one glass a day. Also Patienten, bitte richtig beraten. Ich fürchte, aus Zeitgründen werde ich auch hier die Diskussion auf ganz kurze Themen beschränken. Wenn es nichts gibt, dann danke ich für die Aufmerksamkeit.